Guten Morgen. Die großen Themen der Klassik für den Weg zur Arbeit mit Axel Brüggemann.
Heute ist Freitag, der 12. Juli. Guten Morgen. Ja, ich höre mich vielleicht noch etwas müde an, denn gestern war ein langer, langer, langer Abend. Ein typischer Schleswig-Holstein-Musikfestival-Abend. Erst Konzert, dann Zelt, dann Gespräche und dann lange, 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 lange nicht ins Bett. Ein bisschen Wein, ein bisschen Bier. Ja, es war ein sehr amüsanter Abend. Aber Schleswig-Holstein Musikfestival bedeutet auch, lange schlafen gibt es nicht. Und deshalb war die Nacht für uns beide sehr kurz. Jetzt ist auch er wieder wach und ich sage guten Morgen dem Intendanten des Schleswig-Holstein Musikfestivals. Guten Morgen, Christian Kuhn.
Guten Morgen. Das ist aber ganz schön früh für die Festivalzeit.
Früh für gestern Abend. Wir sind ja der transparente Podcast. Schleswig-Holstein Musikfestival hat angefangen und ich habe am eigenen Leib gestern erfahren, dass es kein leichter Job ist, den du hast. Ich habe einmal irgendwann auf die Uhr geguckt, um 3.10 Uhr ins Bett gegangen. Machst du das nach jedem Konzert so?
Nein, das würde ich nicht durchhalten, aber es wird schon häufiger mal hell, denn nach den Konzerten entstehen eigentlich die schönsten Ideen für die Zukunft mit den Künstlerinnen und Künstlern zusammen. Und wir haben ja auch dieses Phänomen, dass uns fast 300 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer unterstützen. Die sorgen auch für die entsprechende Atmosphäre und die lassen den Intendanten auch nach dem Konzert nicht so schnell gehen.
Ja, auch die Künstlerinnen und Künstler nicht, ne? Also das ist ja tatsächlich, was Schleswig-Holstein ausmacht. Nicht nur, dass ihr nicht nur in den Metropolen seid, sondern heute sind wir in Rendsburg in einer Kirche gewesen und danach wurden Zelte aufgebaut. Die Leute saßen zusammen, obwohl es gegossen hat und geregnet hat. Wie ist so eine Festivalzeit für dich? Du hast über 200 Konzerte in dieser Sommerperiode. Wie machst du das? Hast du einen Fahrer, wo du von Rendsburg nach Flensburg, nach Kiel, nach irgendwo fährst? Oder wie funktioniert das eigentlich?
Ja, während der Festivalzeit geht es nicht anders. Da fährt mich ein wunderbarer Kollege, der eigentlich Trompeter ist und sich dann während der Festivalzeit ein bisschen was dazu verdient. Und aber auch, er ist ein ganz großer Musikenthusiast. Er sitzt in allen Konzerten dann auch und genießt diese Gelegenheit, möglichst viel Musik zu erleben. Und wir haben nicht nur 200 Konzerte, die finden an 120 verschiedenen Orten statt. Und das ist besonders, wir gehen eben zu den Menschen und das bedeutet auch in den ländlichen Raum und das ist verbunden mit dem einen oder anderen Anfahrtsweg.
Und das ist ja auch eine Struktur, das ist mir gestern erst aufgefallen, dass es in jedem Ort Beiräte gibt, die sozusagen ihre ehrenamtlichen Mitarbeitenden organisieren und euch zuspielen. Das heißt, wenn keine Saison ist, bist du mit diesen Beiräten zusammen, sagst, guck mal, das planen wir, was habt ihr für Ideen, was könnt ihr uns helfen oder wie funktioniert das eigentlich?
Also das war eine der genialsten Ideen des Gründers Justus Franz, dass er gesagt hat, ich kann ja bei einem Flächenfestival nicht überall präsent sein. Ich habe auch gar nicht die Kompetenz, entscheiden zu können, in welcher Kirche geht was besonders gut oder wie kommt eigentlich der Künstler oder die Künstlerin von dem Gemeindehaus in die Kirche, wenn es regnet. Was passiert, wenn die Konzertschuhe vielleicht im Hotelzimmer vergessen wurden? Und das sind eben unsere Helferinnen und Helfer, die das ganze Jahr sich unglaublich darauf freuen, dass im Sommer was los ist. Und da werden Hemden gebügelt, da wird ein Butterkuchen gebacken. Und das ist unsere Kompetenz vor Ort und schafft eben auch Identifikation. Das sind ja auch Menschen, die positiv über uns sprechen in ihren jeweiligen Orten. Und dieser Grundgedanke einer musikalischen Bürgerinitiative, der drückt sich auch eben im Engagement dieser Leute aus.
Was ja auch die Künstlerinnen und Künstler merken, ne? Bomsori Kim saß da gestern noch mit uns rum, also die ja wahrscheinlich gewohnt ist, so als DG-Künstlerin, nach dem Konzert gibt es noch irgendwo das Dinner und ich weiß nicht was. Und hier war das halt im Zelt unter Regen und die Leute sind zu ihr gekommen und haben gesagt, Mensch, das war auch ein tolles Konzert, so, ne?
Also das ist wirklich der einzigartige Charme und ich kenne das auch von keinem anderen Festival. Und das ist eine Notwendigkeit auf der einen Seite, weil wir eben in der Fläche zu Hause sind und gleichzeitig natürlich auch eine Herausforderung, weil wir als hauptberuflich Tätigen, wir müssen dann auch zurücktreten. Wir wollen ja auch dann den Menschen, die sich engagieren für uns, ohne dass sie Geld dafür bekommen, auch eine Plattform bieten.
Es war schmerzhaft für dich, du durftest gestern keine Begrüßungsrede halten, das hat jemand anders übernommen.
Ja, also ich begrüße eigentlich wahnsinnig gerne unser Publikum und versuche alle auch einmal zum Lachen zu bringen, weil das auch ich finde, den Geist und die Ohren öffnet. Aber tatsächlich, ich darf nicht überall reden, weil wir dann eben unsere Gastgeberinnen und Gastgeber, wir wollen ihnen eben auch dann dieses Scheinwerferlicht gönnen. Und das regeln wir auch alles immer sehr, sehr kollegial und auf einer freundschaftlichen Basis. Also es macht sehr, sehr viel Spaß, aber man muss lernen, eben auch mal zurückzutreten.
Ja, ich glaube auch beide Seiten, ne? Also das finde ich auch interessant. Und das letzte Frage zu dieser Struktur. Wahrscheinlich kommen von den Beiräten ja auch Ideen, die für euch nicht immer umsetzbar sind. Also Schleswig-Holstein Musikfestival steht ja zum großen Teil auch für wirklich große Orchester, für erstklassige Künstlerinnen und Künstler. Ist das manchmal schwer auch zu sagen, nee, du, das ist eine super Idee, aber die passt eigentlich nicht in unser Festivalkonzept von High-Class und Quality Musik machen? Also gibt es da auch Diskussionen und muss man da auch Verständnis für den eigenen Weg und für die eigene Linie, die man sich so aufbaut, erwecken?
Absolut. Also man muss kritikfähig sein in der Zusammenarbeit mit diesen vielen Ehrenamtlichen. Man muss kommunikativ sein, also mit den Menschen das Gespräch suchen und natürlich auch manchmal Ideen abwehren. Beispielsweise, es gibt einen Beirat, der möchte immer Nigel Kennedy in Nusse haben. Die Kirche hat aber nur 250 Plätze. Und seitdem ich Intendant bin, also seit 10 Jahren, jedes Jahr sagt er mir, das wäre doch toll, das ist ein großer Traum, Nigel Kennedy mal in Nusse zu präsentieren. Und durch das Gespräch entsteht natürlich eine unglaubliche Nähe. Und was uns auch auszeichnet, ist, dass die Menschen das Gefühl haben, es ist ihr Festival. Es sind auch ihre Künstlerinnen und Künstler. Dieses Jahr Asia Fateva, die ist zur Familie geworden. Und das spüren alle. Obwohl man vielleicht den Namen vor einem halben Jahr noch gar nicht kannte, ist diese Tatsache, dass Asia jetzt Porträtkünstlerin der Saison 2024 ist, ist auch eine Brücke hin in die Herzen und aber auch ins Bewusstsein der Menschen.
Man sieht am Kartenvorverkauf, wenn man sich mal so durchklickt durch eure Konzerte, dass viele, wirklich sehr viele Konzerte schon ausverkauft sind. Es gibt Wartelisten, auf die man sich schreiben muss. Bei manchen gibt es vielleicht noch ein paar Restkarten, aber man kann, glaube ich, sagen, es ist echt ein guter Verkauf. Nichtsdestotrotz hat der Intendant des sehr kleinen Kammermusikfestivals in Hitzacker, Herr Wille, bei uns im Podcast gesagt, ja, mag ja alles sein, aber perspektivisch beobachte ich, dass die großen Festivals, Schleswig-Holstein Musikfestival, Mecklenburg-Vorpommern, immer mehr wachsen, immer größer werden und irgendwann muss sich diese Spirale überdrehen. Hast du auch Angst davor, dass du zu viel irgendwann organisieren musst?
Nein, also ich verstehe das aus der Außenperspektive sehr gut sogar, denn es zeigt ja auch eine Verantwortung oder auch Sorge der Branche gegenüber. Und ja, wir sind sehr schnell gewachsen, von ursprünglich mal 100 Konzerten auf jetzt 200, aber wir haben auch gesagt, damit ist eine Grenze erreicht, denn der Charakter des Festivals ist eben, dass wir sehr familiär sind, dass wir die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer einbinden und aber auch ein Qualitätsversprechen abgeben. Wir können so ein Konzertereignis auch nicht endlos reproduzieren. Ich bin sicher, jetzt haben wir letztes Jahr 185.000 Besucherinnen und Besucher empfangen, dass wir auch 200.000, 250.000 könnten, aber dann würde sich der Charakter verändern. Auf der anderen Seite bin ich davon überzeugt, dass wir gerade mit unseren kulturellen Institutionen in die Breite der Gesellschaft wirken müssen. Und das bedeutet eben letztendlich auch Quantität. Also
jeder muss erreichbar sein und jeder muss erreicht werden.
Ja, und wenn man in 120 Spielstätten aktiv ist, dann heißt das ja auch, wir gehen 120 Mal zu Leuten. Und die freuen sich. Und dann kriegt die Tatsache, dass die Konzerte so gut besucht sind, zeigt ja auch, es gibt die Nachfrage. Aber wir wissen um unsere Grenzen mittlerweile. Also das haben wir auch im Team sehr intensiv besprochen und dementsprechend ist das, was Oliver Wille sagt, auch etwas, was wir durchaus intern immer wieder auch diskutiert haben.
Ich finde das schon interessant, dass ja auf ganz vielen Ebenen der klassischen Musik momentan diese Diskussion stattfindet. Wir haben gestern auch schon mal kurz drüber geredet, ich glaube, das war um 2.10 Uhr oder sowas. An den Hochschulen ist sowas Ähnliches ja zu verfolgen. Also da gibt es die Leute, die sagen, in den Hochschulen müssen wir ganz viel Lehrkräfte, Musikpädagogen ausbilden, wir müssen auch neue Fächer aufnehmen, neue Instrumente aufnehmen. Dann gibt es die Leute, die sagen, ja, wir müssen in die Tiefe gehen, wir müssen Solisten, wir müssen Qualität schaffen, wir müssen Virtuosität unterstützen, weil das ist der Raum, den wir uns dafür schaffen müssen. Ist das eigentlich immer ein Gegeneinander oder stilisieren wir das gerade aus einer Drucksituation in der Klassik, dass wir die Breite und das, den Outreach ausspielen gegen die Qualität und gegen die Spezialisierung?
Also Qualität und Vermittlung dürfen sich nicht ausschließen. Und es heißt auch nicht, dass jemand, der ein möglichst buntes Publikum erreichen möchte, dass der nicht in der Lage ist, auch höchste Qualität abzuliefern. Das ist ein Widerspruch, der nicht, aus meiner Sicht nicht existiert. Wir haben aber an Hochschulen das Phänomen, dass dort Exzellenz besonders ausgebildet wird. Und gleichzeitig das Bewusstsein, dass am Schluss diese Exzellenz auf einer Bühne stattfindet, nicht so sehr im Fokus steht.
An einer Bühne, wo auch Publikum kommen muss, ne?
Exakt. Und es ist halt eine Bühne. Ja, wir sind Performing Arts. Und das ist, glaube ich, etwas, was ausbaufähig ist an Hochschulen, dass dieses Bewusstsein geschaffen wird und letztendlich auch Hilfestellung dann angeboten werden. Jetzt ist es so, wenn ich so etwas sage, dann haben viele im Kopf, dass es so ein Modell gibt von Musikvermittlung. Aber bei 100 Musikerinnen und Musikern gibt es 100 verschiedene Wege, Musikvermittlungen zu betreiben. Das ist dann nicht, also wir haben ja einen Künstler, Daniel Hope, der das genial macht, aber andere müssen es anders machen. Das heißt, es gibt nicht dieses Role Model, aber die Notwendigkeit eben, ein Bewusstsein für Bühne zu entwickeln, die ist ausgeprägt.
Ich glaube, es sind auch schon Verteilungskämpfe, die stattfinden. Also an den Musikhochschulen, glaube ich, ganz sicher. Die Ressourcen werden knapper, die Bewerberzahlen werden kleiner und dann findet tatsächlich so ein Kampf ums Überleben statt und dann ist es wir gegen die oder die gegen uns oder wie auch immer. In dem Veranstaltungsbereich ist es tatsächlich vielleicht auch der Kampf, ich muss das Publikum bringen, ich muss auch sozusagen meine politische Legitimation haben, meine gesellschaftliche Legitimation und vergesse darüber hinaus vielleicht tatsächlich auch den Anspruch von Künstlerinnen und Künstlern, die wirklich sagen, ja, ich bin ein Nischenpublikum, ich bin ein Quartett und will ein Bergquartett spielen, Punkt, fertig, aus. Und wenn da 34 Leute kommen, muss das doch für mich auch legitim sein.
Absolut. Und das ist ja in der bildenden Kunst ganz ausgeprägt. Keiner erwartet bei einer Vernissage eines vielleicht noch unbekannten Künstlers oder einer Künstlerin, dass da 2000 Menschen kommen. Also wir haben natürlich auch die Kammermusik in viel zu große Säle gepackt und wundern uns dann, dass die Nachfrage nicht mehr ganz so groß ist. Es heißt ja nicht ohne Grund Kammermusik und die Intimität von Kulturereignissen ist auch wichtig. Das gilt natürlich vor allem dann für Institutionen, die sich spezialisieren, entweder auf zeitgenössische Musik oder eben auf Kammermusik oder auf Lied. Wir haben da einen anderen Ansatz, weil wir ja ein Publikumsfestival sind und unser Erfolg macht es eben auch notwendig, dass wir eine gewisse Größe mitbedenken und das ist aber auch immer verbunden mit Verantwortung. Und was ein ganz entscheidender Punkt ist, wir müssen einen Weg finden, junge Menschen zu ermutigen, Musikpädagogik als ein sehr wertvolles und gutes Fach zu empfinden. Und ich halte es für keine gute Idee, dass wir Musikpädagoginnen und Pädagogen an den gleichen Institutionen ausbilden wie die zukünftigen Mitglieder eines Orchesters oder Solisten. Und da ist natürlich, wer traut sich denn neben hochtalentierten Studierenden dann Musikpädagogik zu studieren, wenn er vielleicht gar nicht so toll auf seinem Instrument ist, aber eine große pädagogische Fähigkeit besitzt.
Ja, genau, und ich glaube, das ist die Diskussion, die wir tatsächlich auch führen müssen. Was wir momentan machen, ist, aus Druck heraus kämpfen wir gegeneinander, statt zu sagen, lass uns doch die grundlegenden Strukturen einfach mal erklären und gucken, was können wir uns eigentlich noch leisten und wie können wir beide, weil ich glaube, es gibt keine Musik ohne Tiefe und es gibt, also wenn du nur Breite hast, hast du nachher nichts mehr, was du in die Breite bringen kannst. Also ich glaube auch, da müssen wir vielleicht nochmal strukturell umdenken. Du hast eben noch ein Wort gesagt, Verantwortung, und du hast eben schon den Namen Justus Franz am Anfang gesagt. Wenn man zurückschaut, diese Entstehungsgeschichte des Schleswig-Holstein Musikfestivals mit Leonard Bernstein, wir sitzen hier vor dem Bernstein-Haus, diese Idee, Musik in die Breite zu den Menschen zu bringen, war eine großartige. Jetzt haben wir aber, sehen wir auch, es ist auch eine Verantwortung eines Intendanten, zu reagieren auf politische Gegebenheiten. Und wir haben gesehen, dass jemand wie Justus Franz gerade seinen 80. glaube ich, Geburtstag in St. Petersburg gefeiert hat. ihr, das ist alles schon öffentlich diskutiert worden, habt ihr nicht mehr eingeladen. Wie wichtig ist das und wie schwer ist es manchmal auch zu gucken, passen die Kontexte noch in unsere Welt?
Also wir machen ja keine Kultur im luftleeren Raum. Das heißt, alles, was wir tun, ist in einem Kontext und auch Künstlerinnen und Künstler verhalten sich ja dann auch zu politischen Ereignissen oder auch dann zu den furchtbaren Katastrophen unserer Zeit. Und da muss jeder für sich einen Weg finden, verantwortungsvoll damit umzugehen. Und wir haben das Gespräch gesucht, auch mit Justus Franz, auch aus Respekt seinen Leistungen gegenüber für das Musikleben in Deutschland. Und dementsprechend war mir auch immer wichtig, dass bevor ich Diskussionen in der Öffentlichkeit führe, dass wir das intern klären, das haben wir getan und sind dann auch zu unterschiedlichen Ergebnissen und unterschiedlichen Bewertungen gekommen. Und das ist auch gut. Pluralität ist ja auch wichtig. Auch die Kunst, miteinander zu ringen um den richtigen Weg, ist auch von größter Bedeutung. Und ich habe den Eindruck, diese Fähigkeit geht uns ein bisschen verloren.
Aber trotzdem ist ja die Konsequenz auch zu sagen, mit der Haltung können wir das momentan nicht tragen, dass du hier noch weiter auftrittst. Das sind ja schon Entscheidungen, die wahrscheinlich auch aus der Tradition heraus nicht leicht sind, aber die man macht, weil man so ein Festival tatsächlich eben auch in der gegenwärtigen Weltsituation verankern muss, weil man da auch als Intendant sowas Altmodisches wie Haltung zeigen muss?
Also es geht ja hier ganz konkret um die Frage, wie beurteilt man den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine? Und ich halte das für eine absolute Katastrophe, ein Verbrechen. Und ich habe Schwierigkeiten, das relativieren zu lassen. Egal, ob es von Politikern oder Politikerinnen ist oder von Künstlerinnen und Künstlern. Und wer das tut, der hat vielleicht im Moment keine Plattform beim Schleswig-Holstein Musikfestival. Das bedeutet aber nicht, dass ich für mich in Anspruch nehme, die Lösung für diese Konflikte zu haben. Aber ich gehöre zu denen, die Herrn Kurenzis sehr lange schon sehr kritisch beäugen. Ich habe trotzdem auch Verständnis dafür, dass er eine Verantwortung seinen Musikerinnen und Musikern gegenüber in Russland hat. Aber das bedeutet ja nicht, dass wir ihn im Westen einladen müssen und dass wir ihm einen roten Teppich ausrollen, sondern dass wir dann eben auch sagen, ja, seine Verantwortung sollte er wahrnehmen, aber wir müssen uns eben auch fragen, geht es in der heutigen Zeit, dass man keine Haltung äußert? Er wurde ja nun häufig genug gefragt. Und da habe ich große Bedenken. Gleichzeitig, so eine Gesinnungsabfrage ist auch nicht der richtige Weg. Wir kennen so viele Musikerinnen und Musiker, die frei von jedem Verdacht sind und die wir natürlich alle auch gerne einladen. Wir spielen natürlich auch Musik russischer Komponistinnen und Komponisten. Und das heißt, ein Boykott, ein Generalboykott russischen Künstlerinnen und Künstlern gegenüber ist grundfalsch.
Ich glaube, da sind wir auch als Kultur ja herausgefordert, da zu differenzieren und genau klarzumachen und auch eben zu legitimieren, warum laden wir jemanden ein, warum jemanden nicht, warum kann man ihn trotzdem woanders einladen. Also ich glaube, das macht ihr ja eh ganz gut. Würde mich zur letzten Frage komplex bringen, tatsächlich, gerade in so einer Welt, die irgendwie so ein bisschen out of joint, heißt es bei Shakespeare, glaube ich, ist, merkst du da, dass die Sehnsucht auch eines Publikums nach Konzerten vielleicht tatsächlich eine, kann die Welt nicht mehr stehen bleiben und kann ich nicht einfach mal schön haben, ist, statt dass wir in den vor 5, 6, 7, 8 Jahren immer noch gesagt haben, es muss auch immer dieser gesellschaftliche Anspruch sein, Musik braucht ein Statement, Musik braucht Haltung, ist es inzwischen auch legitim zu sagen, ey, die Welt da draußen, die ist so kompliziert, Leute, hier ist mal einfach ein schönes Konzert, wo ihr nicht über die USA und Frankreich und Russland und sowas nachdenken müssen, wo ihr einfach mal Spaß haben könnt?
Also das wäre mir viel zu eng als Argument für das, was wir tun. Ich glaube, dass wir eine ganz, ganz wichtige gesellschaftliche Rolle einnehmen und dass wir das Konkrete nicht unbedingt brauchen. Aber wir haben Künstlerinnen und Künstler aus Mali, aus Israel, aus Russland, aus der Ukraine, selbstverständlich im Programm, aus Südafrika. Und das ist eine Auseinandersetzung mit dem Fremden im ländlichen Raum. Und das ist von unschätzbarem Wert. Wir müssen dabei aber nicht mit dem Zeigefinger den Menschen erklären, was richtig oder falsch ist, sondern wir führen zu Begegnungen, vielleicht auch mal mit dem Unbequemen. Und das ist ganz entscheidend. Danach gibt es eine große Sehnsucht. Und letztes Jahr hatten wir eine Auslastung von 94%. Also man kann eigentlich sagen, fast jedes Konzert war ausverkauft. Und das spiegelt auch dieses den Wunsch eines Publikums nach Gemeinschaft auch wieder. Man will etwas gemeinsam erleben und man möchte sich auch reiben, aber man möchte nicht in einer Welt leben, in der es nur noch Schwarz und Weiß gibt oder richtig oder falsch.
Also Leute, der Sommer fängt an. Ihr spielt noch. Bis wann geht das Schleswig-Holstein Musikfestival?
Bis Anfang September. Es gibt noch viele Gelegenheiten.
Ich würde gerade sagen, ihr habt viele Möglichkeiten, auch ein schönes Urlaubsland. Vielen herzlichen Dank, Christian Kuhn.
Ich danke dir.
Na, wenn das nicht ein beschwingter Einstieg in den Freitagmorgen gewesen ist. Ich finde auch hier wieder viele Themen zu diskutieren. Gerne auf eurer Arbeit heute. Erzählt es euren Kolleginnen und Kollegen, denn natürlich, man kann den Podcast auch auf dem Weg von der Arbeit nach Hause hören. Und übrigens auch das ganze Wochenende lang. Mach's gut da draußen. Wir sehen uns in Schleswig-Holstein oder natürlich in Bayreuth oder in Aix-en-Provence, hat auch gerade angefangen, oder in Mecklenburg-Vorpommern oder was weiß ich denn. Wo und auf jeden Fall könnt ihr jeden Tag neue News aus der Welt der klassischen Musik lesen auf backstageclassical.com. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch gerne oder lasst eine kleine Bewertung da, das hilft uns immer im Algorithmus. So, genug gequatscht, der Freitag fängt an. Ich wünsche euch einen schönen Tag, bis bald.